So, der Vorteil ja hier vorne, ich darf diese Dinge abnehmen. Wisst ihr eigentlich, was ihr nie machen dürft, wenn ihr eine Maske aufhabt? Habe ich vorhin ausprobiert, hat nicht geklappt. Unter der Maske ein Fisherman essen. Kommt nicht gut. Kann ich nicht empfehlen, ja. Also ihr wisst, was Fishermans ist, das sind diese scharfen Pfefferminzbonbons. Da schießen dir nämlich die Tränen in die Augen. Genau, so, jetzt, ich nehme mal eben das Mikro hier raus. Corona-Zeit ist eine komplizierte Zeit und wir reden wenig miteinander. Ich war jetzt praktisch 2 Monate nicht hier in der Gemeinde, wie ihr im Grunde genommen auch. Vergangene Woche war ja der erste, oder davor die Woche, weiß gar nicht mehr, war der erste Gottesdienst, der dann hier auch wieder stattfindet. Ich sehe hier ganz viele vermummte Gesichter. Ihr könntet alle eine Bank überfallen, keiner wird euch erkennen. Außer der Marco, der darf keine Bank überfallen, weil den kennt man ja. Also da wiederum wird es dann schwierig. Ich möchte mit euch ins Gespräch kommen. Ich möchte mit euch ein bisschen praktischen Dialog haben, ohne dass wir jetzt wirklich sprechen, sondern ihr dürft tippen. Also ihr dürft alle, die ihr jetzt ein Smartphone dabei habt, das dürft ihr jetzt bitte auspacken und ihr dürft diesen QR-Code, der da hinten abgebildet ist, entweder einfach fotografieren, also einfach nur die Kamera draufhalten, dann müsste eigentlich schon die Webseite aufgehen. Wenn das an eurem Handy nicht funktioniert, dann tippt ihr im Browser einfach sli.do ein, Slido, sli.do. Können auch übrigens alle zu Hause machen, ich weiß ja nicht, wer da noch mitschaut. Also zu Hause, Handy auf, Browser anmachen, sli.do und dann wird euch möglicherweise so ein Zugangscode abgefragt, das ist das Datum von heute rückwärts, also 2020-05-24 und schon seid ihr drin und dann müsste dort eine Frage auftauchen, die lautet sinngemäß, wie erlebst du die aktuelle Zeit? Darf ich mal ganz kurz um Handzeichen bitten, wer es schon gecheckt hat, jawohl, meine Frau. Wunderbar, scheint zu funktionieren. Wie erlebst du die aktuelle Zeit? Und da darfst du jetzt mal ein Wort eintippen, zum Beispiel. Ich erlebe sie anstrengend, schwierig, blöd, langweilig. Denkt euch was aus, was euren Emotionen entspricht. Und wenn ihr das eine Wort drin habt, dürft ihr gerne noch ein weiteres Wort da reinmachen. Ja. So, ein paar sehe ich schon, erholsam, kompliziert, ärgerlich, nachdenklich, gechillt. Der Eduard ist jetzt so nett und zeigt uns jetzt sozusagen die Ergebnisse live, die hier von euch eingetippt werden. Das sind eure Begriffe, die ihr jetzt eintippt. Ihr dürft noch weitere hinzufügen, also dem ist kein Ende gesetzt. Ich möchte euch einfach dazu ermutigen, dass ihr mal eure Gedanken, das, was euch wirklich in dieser Corona-Zeit beschäftigt, dass ihr das da eintippt. Und dann sind wir im Prinzip im Gespräch. Ich möchte euch mal meine Geschichte erzählen, wie ich Corona erlebt habe. Am 16. März hatte ich meinen letzten echten Arbeitstag, da war ich noch im Büro. Und dann war ich erfreulicherweise, hätte ich beinahe gesagt, die Woche davor auch noch mit Kollegen zusammen, die jüngst aus Österreich, unter anderem aus Ischgl, zurückkam und wir saßen noch am Freitag davor in einer großen Besprechung, alle schön miteinander und am 16. war mein letzter Arbeitstag, danach war sofort Feierabend, ab 17. März war ich dann im Homeoffice. Ja, das geht bei der Feuerwehr auch, ich bin ja nicht der, der jetzt immer löscht und mit den Einsätzen ausrückt, das machen die anderen Kollegen, aber die, die im Büro arbeiten, und dazu zähle ich in der Regel auch, bis auf wenige Ausnahmen, dann bin ich halt auch jetzt im Homeoffice gewesen. Das war für mich eine sehr anstrengende Zeit. Viele von euch haben das vielleicht erlebt. Plötzlich war alles zu Ende. Alle Termine konnten abgesagt werden, alle Verpflichtungen waren weg, das war ein Vorteil. Und man saß zu Hause, ich jetzt in dem Fall im Homeoffice und habe Homeoffice furchtbar kompliziert erlebt. Ich rannte teilweise mit 3 Telefonen im Haus rum, wollte keinen Anruf verpassen, dachte, wenn du jetzt Pause machst, fällt sofort auf. So ein Quatsch. Im Büro gehe ich ja auch mal aufs Klo oder treffe mich mit einem Kollegen im Büro und man schwatzt über fachliche oder auch persönliche Dinge. Da ist man ja auch nicht immer präsent am Telefon. Aber diesen Spleen hatte ich in dem Augenblick nicht und dachte, wenn du jetzt hier nicht mit deinen 3 Telefonen durchs Haus marschierst, dann verpasst du am Ende was Wichtiges. Und Feierabend machen wir auch ganz schwierig, weil du kannst ja nicht, wenn du um 6:30 anfängst, so wie ich das immer gemacht habe, 6:30 Uhr war ich dann morgens bei mir unten im Büro. habe ich angefangen. Dann kann ich, eigentlich müsste ich dann nach knapp über 8 Stunden müsste ich dann Schluss machen. Das wäre so 3:15. Ja, aber da habe ich gedacht, 3:15, da kannst du ja noch nicht Feierabend machen. Die können ja theoretisch 4 noch anrufen oder 4:30 oder 5:30, keine Ahnung. Also gab es praktisch keinen Feierabend und mich hat diese Zeit wirklich furchtbar genervt. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Jetzt sehen wir hier, wow, entspannt ist ganz groß. Ich bin echt verblüfft, hätte ich nicht mit gerechnet, komme ich gleich drauf zurück. Und das Leben, mein Leben, reduzierte sich auf ein Minimum, nämlich auf Familie. Das gipfelte darin, dass ich den 85. Geburtstag meiner Mutter nicht wie geplant feiern konnte, sondern ich habe eine Klappleiter eingepackt und wir sind zu meiner Mutter gefahren. Zum Glück wohnt sie parterre, meine Eltern auf dem Balkon, ich die Klappleiter außen angestellt und dann aus 1,50 Meter Distanz alles Gute zum 85. Das ist blöd. Ich fand das total blöd. Ich finde es auch immer noch blöd, aber es ist nun mal so. Die sozialen Kontakte, die blieben letztlich auf der Strecke. Dann eine Woche später hatte ich vermeintliche Corona-Symptome. Ich fühlte mich mies, hatte kein Fieber, aber Fieber muss man ja dafür nicht haben, habe ich gelernt. Aber mir ging es echt mies. Und dann einen Sonntag, ich meine, was habe ich aufgeschrieben, 22. März, genau, sonntags abends oder sonntags spät nachmittags rief ich dann bei meinen Kollegen an. Ich sage, hör mal Leute, wo kann ich denn jetzt mal eben fix einen Abstrich nehmen lassen? Ja, da fährst du am besten da und dahin, die warten auf dich. Haben sie dann auch. 2 Stunden lang habe ich dann in der Schlange gestanden, im Auto, ich durfte ja nicht aussteigen, wurde dann schließlich auch zum Arzt geschickt. Der hat dann gesagt, Abstrich heute? Nö, machen wir es morgen wieder. Ja, ich sage, wofür habe ich denn jetzt hier 2 Stunden gestanden? Also das hat meine Laune nicht so unglaublich verbessert an dem Abend. Also bin ich am nächsten Morgen sehr früh wieder hin und dann hat man einen Abstrich von mir genommen und dann bekommst du den folgenden Satz gesagt, Herr Helmrich, Sie sind ab jetzt in Quarantäne. Wir melden uns bei Ihnen. Quarantäne war jetzt die nächste Stufe. Also zu Hause schon nichts machen können, mit Homeoffice ist das eine, aber nicht mehr vor die Tür gehen dürfen, das war schon echt bitter. Ich habe dann heimlich mich schon mal in den Garten verzogen, habe den Nachbarn gesagt, Achtung, ich bin unter Quarantäne, haltet Abstand. Weil sonst wirst du ja Banane, wenn du nur in deinen 4 Wänden sitzt. Und viele von euch, von uns, die wir das jetzt hier auch hören, die ihr mich hört, viele von euch erleben das auch immer noch so, dass ihr in euren Wohnungen quasi wie in einer Zelle seid und man traut sich kaum vors Haus. Dann ging das hier mit den Online-Gottesdiensten los und keine Gemeinde mehr. Und mein Frust wurde immer größer. Ich merkte plötzlich das, was die Claudia vorhin gesagt hat. Hier ist es noch. Oh, ist der Deckel nicht so, ganz gefährlich. Dieses Gurkenglas, ich war auch eine solche Gurke da drin. Eine, die wirklich sauer war. Eine saure Gurke halt. Und ich habe bemerkt, dass diese Corona-Zeit Dinge in mir hervorgeholt hat, die ich bisher dachte, unter den Fittichen zu haben, also unter den Füßen, also erledigt zu haben. Ich war frustriert, ich war ärgerlich, hatte eine ganz kurze Zündschnur. Und das alles gipfelte dann darin, dass ich am 25. April die Predigt für hier abgesagt habe. Weil ich dachte, mit dem Herzen kannst du nicht hier vorne stehen und fröhlich über Jesus reden. Ich habe den Helmut angerufen, ich sage, Helmut, eine gute, eine schlechte Nachricht. Die gute ist, du darfst die Predigt machen, nämlich meine. Und da war er jetzt gar nicht so froh drüber, aber das ging nicht anders. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn alles so reduziert, wenn sich dein Leben so reduziert, was bleibt dann übrig? Und für mich war die Flucht in die Musik. Ich habe dann zu Hause viel Musik gehört, habe mich vor meinen PC gesetzt mit meinem Bass und habe dann da einfach Lieder mit begleitet und merkte, dass das etwas ist, was mir gut tat. Musik, Lobpreis, Gott zu nahen, ihm Vertrauen auszusprechen. Und im Grunde kommen wir jetzt langsam zum Thema und hier haben wir jetzt mal ein paar Antworten von euch, bin sehr gespannt. Augenöffnend, jawohl, empfinde ich auch so. Unorganisiert. Mit demjenigen würde ich gerne mal sprechen, oder müssen ja mehrere sein, sonst wäre der Begriff nicht so groß. Entspannt ist aber wirklich sehr cool. Ach, da kommen immer noch Begriffe dazu. Die Schüler sagen bestimmt entspannt. Nee, die hatten ja jetzt quasi 6 Wochen Sommerferien über Ostern. Und anstrengend fand ich es auch, kompliziert, schwer verständlich, ja, stressig, langweilig. Ja, ich bin bei vielem dabei. Und so habt ihr Corona erlebt. Und dann, jetzt kommen wir langsam zum Thema, jetzt übernehme ich mal eben den Präsenter, wenn du so nett bist und die Präsentation drauf schiebst. Wir kommen gleich nochmal, ihr könnt weiter tippen, währenddessen, wenn ich dran denke, ziehen wir uns nachher zum Ende nochmal eben die, geht nicht. Kannst du bitte die nächste Folie einfach machen, Eduard? Ach, jetzt habe ich es weggeklickt. War ich das? Und ein weiter, bitte. Ach, wunderbar. Ich habe euch zwei Bibelverse hier erstmal mitgebracht und die Überschrift heißt Warten oder Starten. Weil das war das, was mich so letzten Endes auch durch die Predigt vom Danilo letzte Woche, als die Karin hier mit einem Zelt plötzlich lang marschierte, da wurde mir klar, worüber ich heute sprechen möchte. Ich war sehr lange ein bisschen im Unklaren und habe mir dann gedacht, das Volk Israel, und das soll nur so ein kleiner Einschub sein, die waren 40 Jahre in der Wüste. Die haben 40 Jahre dort quasi ihre Tournee gemacht, sind ein paar Mal im Kreis gelaufen. 40 Jahre, muss man sich mal vorstellen. Und dann heißt es in Nehemia 9, Vers 12, der obere Vers, du hast sie geleitet bei Tag mit einer Wolkensäule und bei Nacht mit einer Feuersäule, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Gott hat das Volk Israel in 40 Jahren in der Wüste nicht alleine gelassen, sondern hat ihnen gezeigt, nicht nur wo es lang geht, sondern auch wann es weitergeht, beziehungsweise wann Pause ist. Und ich habe so diesen Gedanken gehabt, Corona ist jetzt gerade der Moment, wo sich jetzt im Bilde gesprochen natürlich, die Feuersäule, wo die einfach mal anhält, wo die Rauchsäule pausiert. Wo du jetzt einfach in dem Bereich, wo du dich bewegst, zur Ruhe kommen kannst. Und im Grunde genommen habt ihr das ja vorhin entspannt, glaube ich, oder beruhigend. Ich weiß nicht mehr genau, die Vokabel gucken wir uns gleich an. Das war ja etwas, was sehr groß geschrieben war. Gott hat dir eine Pause, hat uns, mir, eine Pause verordnet. Und wenn wir jetzt mal einen kurzen Moment, so 3-4 Minuten, versuchen uns vorzustellen, wie das mit dem Volk Israel damals war. Die sind also da mit einer riesen Menge Menschen, sind die also durch die Wüste marschiert, aufgeteilt in die 12 Stämme. Dann hatten die eine gewisse Ordnung, wie die sich auch lagerten. Das ist alles im Alten Testament nachzulesen. Wie die quasi dann, wenn die Pause gemacht haben, mussten die sich in bestimmten Regionen aufhalten. Da waren die Stämme in so 4 Sektoren eingeteilt, jeweils 3 dabei und so weiter. Zelt der Zusammenkunft war dann wahrscheinlich in der Mitte, habe ich jetzt nicht mehr so im Sinn. Aber die hatten eine ganz bestimmte Ordnung, wie sie sich dort pausieren. So, jetzt machen die Pause. Die Feuersäule macht also Stopp hier. Du siehst, die bewegt sich nicht mehr. Dann fangen alle an, ihre Zelte auszupacken. Ne, Camping. Ist aber keine Lagerfeuerromantik, weil der eine denkt vielleicht, ey, wieso machen wir jetzt schon Halt? Und der andere denkt, boah, endlich. Ich kann nicht mehr. Und dann wird Pause gemacht und dann werden die Zelte aufgebaut, dann wird alles bereitgestellt, dann ist man da 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 3 Wochen, 3 Monate oder länger. Im 4. Buch Mose könnt ihr nachlesen, wie viele Stationen die gemacht haben. Es waren mindestens 40 Stationen, die das Volk Israel in den vielen Jahren gemacht hat. Mit anderen Worten, die haben auch mal länger Pause gemacht. Und dann richtet man sich häuslich ein. So wie du das in deinem Christsein, ich möchte dich bitten, oder in deinem Menschsein, dass du das mal überträgst. Du richtest dich gemäß deiner Umstände häuslich ein. Du baust dir dein Häuschen mit Garten, hier ein Blümchen und da eine Blumenampel und da ein Bänkchen und so weiter. Ihr baut euch das alles hübsch auf und dann irgendwann hat Gott beschlossen, jetzt geht's weiter. Und dann gibt's wieder die einen, die sagen, wie, weiter, das kannst du doch nicht machen. Ich habe mich doch gerade hier so schön häuslich eingerichtet. Ist doch alles parat, guck dir mal den schönen Garten an. Und die anderen sagen, ja endlich, ey, mir ging das schon so lange auf den Keks hier zu warten, endlich geht's weiter, wieder beide Lager. Dann gab's auch die, sicherlich, steht jetzt so nicht in der Bibel, ist aber meine Fantasie, da gab's ein paar von denen, die dann viel früher gesagt haben, ey, ich glaube, wir müssen los. Komm, wir packen schon mal alles zusammen. Dazu würde ich übrigens gehören. Ich bin an der Stelle bin ich manchmal ein bisschen hektisch. Ich hätte wahrscheinlich das Zelt gar nicht ganz ausgepackt, weil ich mir denke, wer weiß. Also ich war bei der Bundeswehr zum Beispiel Und da haben wir auch ganz verschiedene blöde Sachen gemacht. Ich hatte das Pech, ich musste dreimal für einen NATO-Alarm den Wald bewachen. Und da musste man auch eigentlich ein Zelt aufbauen, irgendeine Matratze raus, Schlafsack raus. Und dann habe ich immer gedacht, wenn du den Schlafsack jetzt auspackst, den musst du ja auch gleich wieder einpacken. Das ist eine riesen Maloche. Habe ich mir gedacht, das wird bestimmt nicht so lange dauern. Dann habe ich die ganze Nacht gefroren und am nächsten Morgen habe ich mich geärgert, warum ich nicht den Schlafsack ausgepackt habe. Und ich glaube, solche Modelle, solche Gedanken, die gab es auch damals beim Volk Israel, wenn die in der Wüste unterwegs waren. Da gab es die Vorprescher und da gab es die Trägen. Da gab es auch die, die sich so sehr häuslich niedergelassen haben, die haben dann gedacht, auch geht ihr mal. Solange wir euch sehen, kommen wir irgendwann später nach. Ich weiß nicht, an welcher Stelle du dich wiedererkennst oder wiederfindest. Das Besondere ist aber, die sind einfach immer gestartet und zwar nicht irgendwie, sondern, das sagt der zweite Vers aus dem vierten Buch Mose Kapitel 10, die sind nicht irgendwie gestartet, sondern die hatten eine richtig klar definierte Reihenfolge. Und da heißt es, und zwar brach die Abteilung des Lagers der Kinder Juda zuerst auf nach ihren Herrscharen. Und über ihr Herr war Nachschon der Sohn Aminadas. Den zweiten Satzteil lassen wir mal weg. Mir geht's um das Vorhergesagte. Es brach die Abteilung der Kinder Juda auf. Ich will aus dem, was ich jetzt sage, keine biblische Lehre machen. Aber Juda bedeutet Lobpreis. Der Name Juda, als er geboren wurde, hat ihm seine Mutter den Namen Juda gegeben, weil sie Gott gelobt hat. Weil er ein Sohn geworden ist, weil er da war. Der vierte und letzte Sohn, den Lea zur Welt gebracht hat, nannte sie Juda. Loben. Ich lobe Gott. Und darauf möchte ich so ein Stück weit eingehen, weil das habe ich auch empfunden in dieser schwierigen Zeit. Und vielleicht ist das auch etwas, was dir hilft, generell, nicht jetzt Corona bezogen, sondern generell, wenn die Umstände kompliziert werden, wenn das Normale nicht mehr normal ist. Also als ich die ersten sahen, die dann Aldi von Klopapier befreit haben, habe ich gedacht, in welchem Land leben wir hier eigentlich? Dann bin ich irgendwann los, so nach einer Woche, anderthalb, weiß nicht mehr genau, als dieser Shutdown dann schon stattfand. Und dann dachte ich, komm, dann holst du noch eben eine Rolle Klopapier. Ah, okay, Klopapier. Aber wir brauchten auch noch Mehl und Hefe. Keine Chance. Also an der Stelle muss man sich, ich habe es echt nicht geglaubt, an der Stelle, wo Mehl sein müsste, war eine leere Palette. Da war gar nichts mehr. Ja? Und vielleicht hilft dir das, wenn du Gott Vertrauen aussprichst. Lobpreis, Gebet ist nichts anderes, als Gott Vertrauen auszusprechen für das, was jetzt kommt. Dass du ihm mal sagst, wie es um dich steht, und zwar ehrlich, nicht irgendwelche frommen Sätze, die du auswendig gelernt hast, nicht irgendwelche Regeln, nicht irgendwas, was andere vielleicht meinen, dass du sagen müsstest, weil es sich so schön anhört, sondern dass du zu Gott gehst und ihm ehrlich sagst, wie es um dein Herz steht. Wenn du die Psalme durchliest, dann wirst du feststellen, da sind einige Psalmisten, die haben richtig, ich sag's mal ein bisschen salopp, die haben richtig Gas gegeben. Die haben Gott, die haben geschimpft. Warum denn der Zustand, den sie erleben, jetzt gerade so ist? Aber am Ende der Psalme, jedenfalls bei vielen, kommt immer ein Lob, so als I-Tupf hintendran. Und das möchte ich mit euch einfach ein Stück weit besprechen. Nächste Folie bitte. Ja. Ich möchte die Brücke schlagen zur Offenbarung, zum Sendschreiben, was wir da lesen, Offenbarung 2. Und da wird ja eine Frage gestellt, und jetzt muss ich mal eben Mikro vorsichtig hier reinstecken, so. Und vorsichtig wieder raus. Ja. Da heißt es in Offenbarung 2, Vers 1 und folgende: Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde etwas ausrichten. Er richtet dir jetzt etwas aus. Dir ganz persönlich. Streiche Gemeinde, setz deinen Namen ein. Er spricht dich an. Gott spricht, Jesus spricht dich jetzt an mit folgendem Satz. Ich weiß, wie du lebst und weiß, was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut, und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen, schreibt Jesus hier für dich. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Jesus sagt dir, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Das sagt Jesus dir, auch in dieser speziellen Zeit. Und er möchte, dass du ihm dein Vertrauen aussprichst, weil er weiß ja, wie du lebst. Er kennt deine Schwächen, er kennt deinen Mangelzustand innen drin vielleicht, dass du dich nach geistlichem Input sehnst, nach Inspiration, nach einer guten Richtung. Du möchtest gerne mit Gott unterwegs sein. Also ich habe großen Spaß daran, über Jesus zu sprechen und ihn jetzt euch auch ein Stück weit bekannt zu machen. Am liebsten würde ich jetzt sagen, guck mal Jesus hier, ich weiß nicht, wie viel wir sind, 70, 80, keine Ahnung. Wir wollen alle von Herzen gerne zu dir kommen. Möchten gerne mit dir Gemeinschaft haben. Möchten dich noch besser kennenlernen. Und wir wollen dir unser Vertrauen aussprechen. Das möchte ich dir zurufen, dass du den Mut besitzt, Gott, Jesus, dein Vertrauen auszusprechen. Denn er weiß ja, wie du lebst. Wie oft gaukeln wir was vor? Also man könnte ja die Maske jetzt als prima Symbol nehmen. Ne? Wir haben alle eine Maske auf. Nimm doch mal die Maske ab. Nee, jetzt bitte nicht. Also nur so im übertragenen Sinne. Wir haben viel zu häufig eine Maske auf, auch vor Jesus eine Maske auf. Ich habe jetzt neulich, für ihr vielleicht auch, gab es mal so ein Video, habe ich irgendwo auf Facebook, glaube ich, gesehen, da hat eine Näherin eine Maske gebaut und da war so ein Mund, so dicke Lippen, die waren abgebildet. Und jetzt sind da ja so Falten drin und wenn du die dann lang ziehst, dann war da so ein Lachgesicht. Hat die unheimlich Spaß gehabt. Hat diese Maske genäht, die hat sich selber kaum eingekriegt. Man sah ihr Lachen ja jetzt nicht, weil sie ja die Maske auf hatte, aber die hatte einfach Freude dabei. Und ich möchte euch auch ermutigen, mit Jesus dieses Lachen mal zu üben. Mal wirklich Gott das Vertrauen aussprechen und fröhlich sein. Juda als Lobpreis war der Stamm, war der Teil des Volkes Israel, der vorweggegangen ist. Ich weiß nicht, ob die dann dabei immer gesungen haben. Keine Ahnung. Aber ich weiß, weil es so in der Bibel steht, Juda war immer der Erste, der losmarschiert ist. War immer der, der vorangegangen ist. Die anderen Namen der anderen Stämme, ich habe heute früh, bin nochmal los und habe nochmal eben nachgeguckt. Warum ist zum Beispiel nicht der Stamm Naphtali vorweggegangen? Der Name heißt Kampf. Hätte man da sagen können, kommen die ganzen Bollwerke, die müssen wir jetzt mal voranschicken, die müssen uns den Weg frei machen, damit der Rest nachfolgen kann. Oder Levi. Warum ist Levi nicht vorgegangen als anhänglich? Levi als Stamm, dem ja eigentlich übertragen wurde, sich komplett um das Zelt der Zusammenkunft zu kümmern, um die Stiftshütte. Die haben alles gepackt, geschleppt und so weiter und so fort. Die hatten ein paar Vorzüge, aber dafür haben die auch einige Muskeln haben müssen, damit die dieses ganze Zeug dann auch durch die Wüste tragen. Nein, Juda ist vorweggegangen. Als Lobpreis. Ich glaube, dass in so Situationen, wie wir die im Augenblick erleben, das so ein kleiner Trick sein kann, um Jesus wieder nahe zu kommen. Dass wir Gott loben, gibt ja diesen Satz, ne? Gott loben zieht nach oben, glaube ich, und danken schützt vor Wanken. Ganz uralter Satz, den habe ich auch vor vielen Jahren mal gelernt. Loben zieht nach oben. Gott zu loben, weil er sieht ja dich, er weiß, wie du lebst und was du tust. Deswegen wäre es ja nur logisch, ihm das Vertrauen auszusprechen. Die nächste Folie bitte. Wenn du zu Jesus kommst, wenn du zu Gott kommst, wenn du den Mut besessen hast, ihm dein Vertrauen auszusprechen, wenn du sagst, ja, ich habe mir das genau überlegt, ich möchte auch mit Jesus unterwegs sein, dann ist die Antwort Gottes nicht, das ist ja schön, dass du jetzt zu mir kommst, eine gute Nachricht, du bist jetzt gläubig, aber du mach dir nichts vor, dein Leben wird jetzt totlangweilig. Du bist jetzt zwar fromm, aber öde. Nein, eben nicht. Jesus möchte, deswegen habe ich den ersten Vers aus Johannes dabei, Jesus möchte dir Leben im Überfluss geben. Also wenn ihr euch so eine, ja, nehmen wir nochmal, dieses Gurkenglas oder irgendein Glas, versucht da mal einen Berg drauf zu machen. Also wirklich so schütten, so voll machen, dass es überfließt. Jetzt muss dieses Ding irgendwo hin, wo ich nicht mehr sehe. Wirklich das Leben im Überfluss, das möchte Jesus dir schenken. Ich glaube manchmal auf unserer Reise, wenn wir jetzt nochmal zurückspulen mit den 40 Jahren Wüstenwanderung, Volk Israel unterwegs und so weiter, mit Pausen losmarschieren, Pause weiter, Pause weiter. Ich glaube, sowas Ähnliches erleben wir vielleicht in unserem Leben auch und wir verschleißen daran ein Stück weit. Und wir kommen in so einen Modus rein, wo wir Christ sein, wo wir die Gemeinschaft mit Gott als langweilig empfinden vielleicht, als Belastung, als Einengung, als etwas, was dich reglementiert, wo du dich nicht so entfalten kannst, wie du vielleicht würdest. Aber dann hast du einen Denkfehler, weil Gott möchte dir das Leben im Überfluss geben. Er möchte dich beschenken noch und nöcher und möchte dir Freiheit einräumen, möchte dich befreien von deinen Süchten vielleicht, möchte dich befreien von deiner Angst, von deinen Sorgen, von dem, was dich jetzt auch bedrückt, auch in dieser Corona-Zeit. Leben im Überfluss. Und dann dieser Vers, den die Claudia heute Morgen schon zitiert hat. Wir haben uns ein bisschen abgesprochen. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben. Also nicht nur, dass Jesus weiß, wo du bist und was du tust und wie du lebst. Nein, er möchte, dass du in seiner Gegenwart lebst. Ich weiß nicht, wer Jesus für dich ist. Und ob und wenn ja, wie du mit ihm im Dialog bist. Ich habe in den letzten 12 Monaten, würde ich mal sagen, ja, im letzten Jahr, habe ich eine neue Beziehung zu Jesus für mich entdeckt. Jesus ist für mich Freund. Und ich darf mit ihm so reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und er antwortet mir dann auch, vermutlich so ähnlich wie sein Schnabel, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, wisst, was ich meine. Er redet dann mit mir auch so, dass ich es verstehe. In meinem Slang, mit meinen Vokabeln, in meiner Stimmung. Aber ich bin mit Jesus im Dialog. Ich habe jetzt neulich, als ich dann irgendwann war ja Homeoffice wieder vorbei, dann musste ich auch zur Feuerwehr und habe dort im Stab gearbeitet. Im Stab der Feuerwehr, muss man sich vorstellen, großer Raum, nicht so groß wie der hier. Da sitzen ganz viele Leute, Masken auf. Und wursteln sich so durch die Corona-Lage. Jeder hat eine Aufgabe, es gibt Teams, die gemeinsam eine Aufgabe lösen und es gibt einen, der bei dem quasi alle Fäden zusammenlaufen und diese Position hatte ich dann gelegentlich. Dann bist du stundenlang hochkonzentriert, solltest möglichst nichts vergessen. Und als ich dann abends so nach 10 Stunden nach Hause kam, da war ich voll im Film und war voll im Corona-Film und habe immer gedacht, boah, das ist ja schlimmer als ein ganz mieser amerikanischer Blockbuster. Das ist ein ganz mieser Film, in dem du hier lebst. Aldi leer gekauft von Klopapier, Mehl und Hefe. Hallo. Oder andere Läden. Und dann ist mir eines Abends, dann bin ich nach Hause gekommen, dann ist mir aufgefallen, und so hatte ich mit der Claudia auch drüber gesprochen, da sage ich zu ihr, weißt du, ist mir gerade aufgefallen, da schäme ich mich ein bisschen für, ich habe heute den ganzen Tag nicht einmal an Jesus gedacht. Nicht einmal. Weil ich so beschäftigt war, so aktiv war. Und das ist auch das, was wir hier in Offenbarung lesen. Ich lese den Vers nochmal vor. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Dann heißt es später, ja, du hast Ausdauer bewiesen ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen, du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Diese Ausdauer, die hier steht, dieser Begriff, ich habe da nochmal nachgeschlagen, die gibt es ein paar Mal im Neuen Testament, das meint alles, sich abmühen, sich einsetzen ohne Ende, so Schweißränder unter den Armen, einfach Vollgas geben für Dinge, die, wo Jesus vielleicht denkt, ey Mann, die sind doch eigentlich jetzt gerade gar nicht so wichtig. Komm doch mal zu mir und sprich mit mir, bevor du in Action verfällst. Bleib doch bei mir, du hast mich anfangs lieb gehabt und jetzt hast du Liebe gegen Arbeit ausgetauscht, gegen Mühe, gegen Einsatz, gegen Religiosität, gegen deinen Wunsch, du müsstest Gott nahe kommen durch das, was du tust. Dabei ist Gott doch zu dir gekommen und hat schon alles getan. Ohne Jesus wirst du scheitern. Er bringt Leben und Leben im Überfluss. Jetzt muss ich zugeben, weiß ich jetzt nicht, die nächste Folie, wenn du die nochmal eben machst. Genau. Die entscheidende Folie, ich fast weggelassen. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit du dich davon entfernt hast? Kehr um. Und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, dann werde ich mich gegen dich wenden. Wenn du nicht umkehrst, dann werde ich mich gegen dich wenden. Dieser Vers ist mir in der Corona-Zeit, dieser und einige andere Verse, ist mir wie ein Donnerschlag ins Leben gekommen. Weil ich gemerkt habe, wie sehr ich mich gegen Gott gewandt habe, wie sehr ich opponiert habe. Wie wenig ich einverstanden war mit dem, was in meinem Leben passiert ist. Ich glaube, sowas nennt man dann Hochmut. Und habe gezielt Verse danach gelesen. Und dann ist mir bewusst geworden, wenn du so gegen Gott rebellierst, indem du einfach sagst, ich mach das jetzt nicht. Ich komme jetzt nicht zu dir. Ich will aber mein Ding haben. Dann stellt sich Gott dir in den Weg. Nicht mit erhobenen Zeigefingern. Sondern der baut sich frontal vor dich auf, damit du ihn mal nicht übersiehst. Und du tust gut daran, ihn nicht zu umgehen und dann einfach deinen Weg fortzusetzen. Gott stellt sich dir in den Weg, auch heute. Ist gut, dass du jetzt hier bist oder zu Hause den Livestream guckst, keine Ahnung. Dass du jetzt die Möglichkeit hast, mit Gott neu ins Reine zu kommen. Wenn du nicht umkehrst, dann stellt sich Gott dir in den Weg und wird dir Situationen schenken, die dich noch mehr nerven, wird dich mit Begebenheiten konfrontieren, die dich aus der Reserve locken, die deinen Frust vielleicht noch größer machen, die du vielleicht nutzt und sagst, ja meine Güte, das ist ja noch schlimmer, als ich dachte. Das tut er aber, um deine Aufmerksamkeit auf ihn zu holen. Damit du umkehren kannst zu ihm. Gott verlangt keine Leistung von dir, so wie wir das in dem Sendschreiben gerade gelesen haben. Ich weiß, was du alles tust und deine Mühen und das ist alles toll, ja. Aber ich habe gegen dich, dass du nicht mehr die Liebe hast wie am Anfang. Und jetzt machen wir an der Stelle oft einen Fehler und fragen uns, ja, okay, dann liebe ich Jesus ja gar nicht mehr. Nein. Du musst dich fragen, wie war der Anfang? Wie war dein Anfang, als du vielleicht vor ein paar Tagen, ein paar Wochen, ein paar Monaten, vor vielen Jahren oder Jahrzehnten eine Entscheidung für Jesus getroffen hast? Aus welchem Motiv hast du das getan? Ich weiß noch, wie ich das gemacht habe. Ich hatte große Angst vor Krieg, 91, Golfkrieg. Da flogen die Bomben und man konnte live in der Glotze mitverfolgen, wie die im Irak eintrafen. Die ganze Nation hat Angst gehabt. Ich war einer davon. Und habe dann in dieser Angst mich an Gott gewandt. Weil wir gedacht haben, wenn überhaupt etwas helfen kann, wenn es einen Gott gibt, dann finden wir dazu Antworten in der Bibel. Und haben begonnen, die Bibel zu lesen. Claudia und ich, da waren wir noch nicht verheiratet. Und haben dann irgendwann Tabula Rasa gemacht und haben gesagt, wenn das alles stimmt, was wir hier lesen, dann haben wir jetzt eine Verantwortung. Dann ist jetzt eine Entscheidung gefragt von mir. Und vielleicht ist heute eine Entscheidung von dir gefragt. Und deswegen möchte ich jetzt zum Abschluss beten. Ich lade euch ein, mitzubeten. Und wenn du den Eindruck hast, das, was ich hier gesagt habe, was wir gelesen haben, ist etwas, was dich anspricht, wo du auch sagst, ich möchte nochmal neu befeuert werden, ich möchte die Liebe wieder zurückerhalten oder überhaupt erstmalig, ich möchte Jesus mein Vertrauen aussprechen, dann ist jetzt die Chance dazu. Ganz einfaches Gebet. Herr Jesus, hier komme ich. Ich bekenne dir meine Sünden. Ich bekenne dir mein Versagen und so weiter. Lass uns aufstehen und lass uns gemeinsam beten. Vater, ich möchte dir von Herzen Dank sagen, dass wir uns hier treffen dürfen. Wir danken dir, dass wir in einem Land leben, wo wir frei über dich reden dürfen, wo wir die Bibel lesen können. Wir können sie an jedem Kiosk, in jeder Buchhandlung kaufen. Wir können uns informieren und wir können uns schlau machen über dich. Aber letzten Endes geht es doch darum, dich auch lieb zu gewinnen. Und so möchte ich von Herzen bitten für all diejenigen, die jetzt im Herzen verstehen oder auch den Wunsch haben, dich besser kennenlernen zu wollen, dass sie alle dir das Vertrauen aussprechen. Dass wir doch neu starten mit dir. Dass wir mit Lobpreis, mit Vertrauen starten aus einer Pause, die wir jetzt von dir, aus welchen Umständen noch immer verordnet bekommen haben. Aber wir wollen sie nutzen, um mit dir ganz neuen Weg zu gehen. Und ich möchte dir Dank sagen, dass wir das so beten dürfen und dass du Gebet erhörst. Und ich will dich von Herzen bitten, dass viele Menschen, viele Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer, dass sie dir ihr Vertrauen aussprechen, auch ihre Zweifel, ihre Sorgen, ihre Mühen, dass sie das wirklich vor dir ausrollen und dich schalten und walten lassen, weil du weißt, wie wir leben und was wir tun. Und wir wollen umkehren zu dir ganz neu und uns von dir neu beleben lassen, dass wir dich lieben und ehren und dir Freude machen dürfen. Amen. Dann darf ich euch bitten, nochmal Platz zu nehmen. Ich möchte jetzt zum Abschluss nochmal, bevor die Claudia hier hochkommt, nochmal diese Präsentation, vielleicht kannst du die nochmal, ob da noch ein paar dazugekommen sind. Unorganisiert ist immer größer geworden, interessant. So empfinden wir die aktuelle Zeit. Das ist das, was dich beschäftigt. Entspannt steht ganz groß, und da freue ich mich drüber. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Begriff groß ist. Das ist ein Spiegelbild unserer Gemeinschaft jetzt hier. Ihr fühlt euch entspannt, das ist gut. Aber nutzt die Zeit, in dieser Entspanntheit mit Gott ins Gespräch zu kommen. Fragt nach dem nächsten Step. Fragt nach dem, wie soll's weitergehen? Was soll ich tun? Welche Position habe ich eigentlich im Reich Gottes? Wo hast du meine Aufgaben abgelegt? Ich würde sie so gern sehen. Diesen Mut möchte ich dir machen, dass du ganz neu mit Gott durchstartest.